Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Erstmal an der Stelle vielen Dank an jeden einzelnen von euch Zuhörern, denn wir haben in den letzten Wochen echt den einen oder anderen Meilenstein aus Zahlensicht geknackt. Wir werden immer mehr, mittlerweile über 1500 regelmäßige Hörer. Also ja, vielen Dank an jeden, der wirklich regelmäßig am Start ist, wollte ich mal an der Stelle loswerden. Und auch heute quatsche ich euch natürlich nicht alleine zu, sondern habe wieder einen ganz spannenden Gast. Und mein Gast heute, den habe ich tatsächlich auf Instagram entdeckt. Und er hat da einen recht großen Account und ist, so wie ich selbst auch, nicht nur dartverrückt, sondern generell sehr in vielen Sportarten investiert und mit seiner Zeit dabei. So geht es mir selbst auch. Und wir werden über viele heute sprechen, denn heute bei mir der liebe Nico Schmidt. Hi.
Hi, herzlich willkommen. Danke für die Einladung erstmal. Ja, wie du gesagt hast, wir sind in Kontakt gekommen und ich freue mich auf jeden Fall, auch mit dir zusammen aufzuzeichnen. Und herzlichen Glückwunsch zu deinem Meilenstein erstmal. Ist ja schon eine Riesenreichweite. Und ja, wie du gesagt hast, ich bin sehr Darts begeistert für deinen Podcast, Fußball begeistert, aber generell für Sport kann man mich eigentlich für jede Sportart fast begeistern. Und ja, deswegen freue ich mich, heute bei dir auf jeden Fall zu Gast zu sein.
Ja, wir können ja da vielleicht auch gleich mal reingehen einmal, bevor wir auf das ganze Dart-Thema dann im Detail wieder zu sprechen kommen. Ich habe gesehen, du machst ganz, ganz viel zum Thema Eintracht Frankfurt. Das wird wahrscheinlich dann auch dein Verein sein. Du hast doch, glaube ich, eine eigene Seite, die recht groß ist und machst da wirklich sehr viel. Erzähl vielleicht gerne mal kurz, wie dazu kam und was du da genau machst.
Ja, also das kam eigentlich dazu, ich bin seit klein auf Eintracht-Fan, komme aus Heusenstamm, also so 20 Minuten von Frankfurt weg, bin da groß geworden, habe da Fußball angefangen zu spielen. Ja, ganz lustig, ich bin dann über den Talentsichtungstag bei Eintracht Frankfurt genommen worden damals, das hieß Adlertag. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin, ich wollte zum Geburtstag von einem Freund, aber mein Vater meinte, wir gehen mal erst dahin, gucken da. Und das Lustige war, ich habe auch nie im Tor gespielt. Er meinte dann, ich gehe mal ins Tor. Und ja, habe dann ganz gut gehalten, wurde bei Eintracht genommen. Habe dann 5,5 Jahre bei Eintracht im Tor gespielt. Und dadurch kam halt diese Leidenschaft zur Eintracht. Mein Vater hat mich dann ins Stadion genommen. Und ja, seit klein auf gehe ich halt ins Stadion. Und ja, gerade die letzten Jahre waren halt jetzt auch im Fußball, gerade mit Eintracht Frankfurt, enorm, was man erlebt hat mit Europa League-Sieg, DFB-Pokalsieg etc. Und ja, genau wie du sagst, auf Instagram, viele kennen mich wahrscheinlich durch Eintracht-Videos. Ich mache quasi immer so Statements nach dem Spiel oder so, wenn mal irgendwas ansteht. Bin jetzt in Podcast-Analyse-Arena eingestiegen, auch über Eintracht Frankfurt. War ein paar Mal bei Fußball 2000 zu Gast über den Hessischen Rundfunk. Ja, und genau, ansonsten, wie gesagt, eine sehr große Eintracht-Community und du hast ja in deiner letzten Folge auch den Gast Fabian Schmutzler zu Gast, ist ja auch ein großer Eintracht-Fan. Ja, ansonsten, genau, das ist so über mich, was man wissen sollte zu Eintracht Frankfurt und gehe halt jedes Spiel ins Stadion und fahre auch auswärts so gut es geht mit, solange es die Zeit hergibt und ja, genau.
Können alle auf jeden Fall, die da die Liebe mit dir teilen, gerne mal vorbeischauen. Ist mit Sicherheit der ein oder andere Eintracht-Fan dabei. Bei mir selber ist es ja der Werder Bremen, eher der Club, der mein Herz höher schlägen lässt, auch schon seit der Kindheit. Aber ich verstehe auf jeden Fall die Liebe für den Fußball voll und ganz. Ich habe auch selbst gespielt bis 18 und auch nur wegen Verletzungssachen dann aufgehört. Und bin auch heute noch bei all den Themen neben dem Dart so gut wie geht dann informiert und dabei. Aber lass uns mal rübergehen auf den Dartsport. Ich habe gesehen, du hast selber schon sehr viele Turniere gespielt, auch bei verschiedensten Formaten, auch den ein oder anderen kleinen Turniersieg schon geholt. Ich habe aber selber trotzdem, weil wir uns ja auch selber noch nie gesprochen haben vorher, noch keinen genauen Eindruck, wie das bei dir aussieht von der Zeit her, also wie viel du spielst und wie ja auch deine Ambitionen sind. Deshalb gib uns vielleicht allen mal eine Einleitung erstmal, wie du überhaupt zum Dart gekommen bist und wie da aktuell so dein Stand aussieht.
Ja, das Lustige ist eigentlich, ich spiele tatsächlich sehr lange schon Dart. Zum Dart bin ich gekommen tatsächlich durch meinen Gartennachbar. Wir haben so einen Schrebergarten, so einen extra Schrebergarten und mein Gartennachbar hat sich dann eine elektronische Dart gekauft. Und mit dem habe ich wirklich stundenlang im Garten immer gespielt. Und dadurch kam dann diese Leidenschaft fürs Dart. Ich habe dann angefangen, halt Weltmeisterschaft zu verfolgen. Damals, wo Dart auch noch nicht so gehypt war, habe ich schon immer geschaut und auch gespielt. Also begleite mich eigentlich schon sehr, sehr lange. Aber im Verein spiele ich jetzt tatsächlich bei mir bei Teutoniahausen erst seit knapp 3, 3,5 Jahren, weil ein Freund mich mal mitgenommen hat. Verein war irgendwie auch nie ein Thema, weil ich spiele Tischtennis im Verein und habe Fußball immer gespielt. Das war so meine Leidenschaft. Ist ja auch schon ein bisschen zeitaufwendig. Und ja, dann habe ich angefangen mit Dart, war dann auch relativ erfolgreich, ging dann auch relativ bergauf am Anfang. Ja, gut, fürs Profi-Dasein hat es nicht so gelangt. Ich habe schon relativ viel Zeit investiert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mal nochmal groß angreifen kann auf große Bühne. Ich spiele super gerne, ich spiele jetzt auch nicht super schlecht, ist schon voll in Ordnung. Also klar, kommt da mal auch mal bessere Legs, mal schlechtere Legs, je nachdem, wie man doppelt trifft. Aber so alles in allem, wir haben letztes Jahr mit unserem Verein der Oberliga Süd gespielt. Und ja, ist schon in Ordnung, also schon ganz ordentlich. Aber ja, man müsste halt viel mehr, viel, viel mehr noch trainieren. Ich spiele schon super viel tatsächlich, aber der ein oder andere, der mich kennt, weiß, ich arbeite ja auch noch beim Finanzamt als Finanzwirt, deswegen habe da einen Fulltime-Job. Dann ist man auch abends zu Blatt abends und vernachlässigt dann mal ein bisschen das Trainingsboard. Aber alles in allem, Dart macht halt super Spaß. Das ist wie eine Sucht. Man kann irgendwie auch nicht mit aufhören. Ich habe vor 1,5 Jahren, 2 Jahren mich mit meiner Ex-Freundin getrennt. Dann war halt wie so ein Bruch im Spiel und da habe ich dann gemerkt, was Dart auch eigentlich für eine mentale Sache vom Kopf her ist. Da habe ich dann auch wirklich echt Kraut und Rüben kurz gespielt und so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ja, danach ging es dann auch auf jeden Fall wieder bergauf und läuft auch wieder wesentlich besser. Und man hat auch viel mehr Spaß dann, wenn es wieder besser läuft, muss man sagen. Aber wie du sagst, ich bin schon viel rumgekommen. Also ich hatte die Wildcard bei den Gute Darts Open gewonnen. Da hatte ich gegen Michael Smith und Joe Cullen gespielt, was für mich wahrscheinlich immer das Lebenshighlight in meinem ganzen Leben bleiben wird. Da hatte ich gegen Phil Taylor. Phil Taylor war noch mit dabei, Phil Sherrock, Wayne Mardell. Und ja, in der Süwak Arena. Und genau, ansonsten war ich halt bei verschiedenen, wie du sagst, Formaten, was es so gab, Newcomer Darts League, was rausgekommen ist. Und immer hier oder anderes Turnier in der Region. Und ja, war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Man hat auch sau viele Leute kennengelernt dadurch. Und ja, ich finde es auch immer spannender an Dart ist, dass es eigentlich, egal was für ein Alter du bist, du kannst immer damit anfangen. Auf den Turnieren ist es ja auch so gemischt mittlerweile. Mittlerweile sind ja so viele junge Leute auch mit, sag ich mal, mit 13, 14, 15, die teilweise bei uns in der Sommerliga mitspielen. Dann hast du auch Leute, die sind 70 plus. Und das finde ich das Schöne am Dart, dass das so vereint.
Viele, viele spannende Aspekte. Ich würde vielleicht auf einige Sachen, die du jetzt gerade schon angerissen hast, nochmal im Detail eingehen.
Ja.
Erstmal so zum Niveau für die Leute auch. Also ich habe auch bei dir gesehen, da sind schon viele 65 plus Spieler und auch 70 plus dabei. Also ihr wisst schon, wie die Pfeile gerade ausfliegen und das ist ja auch ein Niveau, wo viele Zuhörer gerne hinkommen möchten. Von daher, da muss man sich ja absolut nicht mit verstecken. Und ja, diesen mentalen Aspekt, den du ansprichst, finde ich spannend. Das kenne ich selber auch sehr gut. Wenn irgendwas, sag ich mal, in irgendeinem Lebensbereich von einem Privat nicht hinhaut, dann wird sich das an Bord eigentlich in 99% auch zeigen. Da ist ja gerade der Fall Michael van Gerwen vielleicht so ein prominentes Beispiel, ne, wo wir jetzt die Trennung und all diese Sachen ja auch nach außen transportiert bekommen haben. Glaubst du, er ist ja jetzt zurück wieder auf der Tour, dass Michael van Gerwen so in den nächsten Monaten zurückfinden wird zu seinem absoluten A-Game?
Also ich habe immer schon gedacht, irgendwas so richtig stimmt mit ihm nicht, weil er war ja unumstritten jahrelang die Nummer 1. Klar, Littler ist nochmal ein anderes Niveau, was jetzt kam, aber ich glaube tatsächlich, der wird nochmal auf dieses Niveau kommen und wird auch wieder angreifen. Man unterschätzt es tatsächlich, was für eine krasse mentale, also was du für eine mentale Ausstrahlung da haben musst. Ich habe das selber auch an mir erlebt, wie ich dir gesagt habe, da wo diese Trennung quasi war. Dieses Mentale hat mich so nach unten gezogen, man ist dann mit dem Kopf nicht mehr so bei der Sache, dann wirklich, ich habe teilweise 30, 35, 40 Mal gespielt, so, wo du auch dann die Lust und den Spaß verlierst. Klar, du musst dann auch dabei bleiben und dranbleiben, aber gerade in der heutigen Zeit, wenn du auch guckst, viele nehmen ja auch extra Mental-Coaching mit verschiedenen Leuten, um beziehungsweise auch die ganzen Stars, Humphries oder Bunting, mit Hypnose oder sonst was, auch mit dem Druck generell umzugehen in der heutigen Zeit, auch der mediale Druck. Und deswegen, ich glaube auch Van Gerven wird da auch wieder an die Form anknüpfen können. Ob es für ganz, ganz vorne langt, bin ich unentschlossen, weil alle, die nachkommen, beziehungsweise Littler etc., sind schon halt brutal auf einem brutalen Niveau. Wobei ich bei ihm auch sehr gespannt bin, wie er damit umgeht, über die Jahre jetzt verteilt. Aber alles in allem, glaube ich, ist so das Mentale mit eins der wichtigsten Sachen im Sport, also beziehungsweise generell auf Sport bezogen. Aber im Dart finde ich es sogar noch krasser. Weil ich merke es auch an mir, beziehungsweise ich habe jetzt wieder eine Freundin und so und auch von dem ganzen Psychischen, so spiel ich auch wieder viel besser seitdem, so generell, weißt du? Das macht
Auf
schon
jeden
viel aus.
Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das können die meisten Zuhörer auch bestätigen. Auch so generell, du siehst ja am Board, das hat ja sehr, sehr viel mit persönlicher Reflexion zu tun. Das ist auch das Schöne in unserem Sport, dass man ja alles mit sich ausmacht und dadurch auch viel, ja, persönliche Entwicklung stattfinden kann im Sport. Und ich glaube, generell halt, wenn du einen guten Tag hast, weil irgendwas Tolles passiert ist auf der Arbeit oder was auch immer, dann wirst du auch wahrscheinlich an Bord besser spielen, weil du halt immer diese positive Emotion direkt mit drin trägst und diese breite Brust, mit der du quasi unterwegs bist. Also auf jeden Fall ist das ein Riesenaspekt. Wenn ich an der Stelle mir irgendein WM-Finale in den nächsten 10 Jahren wünschen kann, dann würde ich super gerne nochmal sehen im WM-Finale Michael van Gerwen gegen Adrian Lewis. Würdest du das unterschreiben?
Ja, Adrian Lewis ist auch ein sehr spezieller Typ, gebe ich dir recht, aber ich muss sagen, ich fand ihn auch immer cool, also so auch in meiner Jugend, aber also ich würde vielleicht sogar mit dir gehen, aber ich glaube, dass das in dieser Welt leider nicht noch einmal passieren wird.
Ja,
Also,
ich glaube auch, die Wettquoten wären nicht so hoch aktuell,
ja,
wenn man sich
aber
das anguckt.
ja. Wenn man überlegt, Adrian Lewis war auch ein brutaler Spieler, muss man auch ganz ehrlich sagen, früher, also ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir werden da eher Van Gerven, Littler, Humphreys, Littler, sowas in die Richtung sehen.
Ja, wir werden es auf jeden Fall alle mitkriegen. Vielleicht kommt ja auch Martin Schindler mal um die Ecke und schafft den ganz großen Wurf. Da wären wir natürlich alle gerne dabei. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache an dieser Stelle. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, das Magazin zu diesem Podcast hier ist jetzt erhältlich. Rising Darts, die Zeitung für den Dart-Amateursport. Ja, Riesenprojekt. In den letzten 3, 4 Monaten habe ich da jeden Tag dran gesessen und gearbeitet. Und ich glaube, das Projekt ist sehr gut geworden. Feedback ist auch super von euch, von allen Seiten bisher. Schaut da gerne mal rein. Risingdarts.com findet ihr die dazugehörige Website. Ihr könnt die über eBay bestellen, ganz entspannt, auch per PayPal und Co. zahlen. Ihr könnt gerne als Verein auch mehrere Exemplare bestellen. Dann schreibt mir gerne eine Mail oder bei Instagram. Unten in der Beschreibung und in den Shownotes findet ihr alle Links. Und in der Zeitung findet ihr 60 Seiten wirklich pures Darts-Erlebnis. Das war auch die Idee dahinter. Ihr findet nochmal zu 18 Gästen aus den Podcast-Folgen hier einzelne Seiten mit Insights. Ihr findet zum Beispiel mit Dart Obelix Exklusiv-Interview. Da ist jemand, der war schon bei über 100 Events dabei von der PDC im Zuschauerbereich. Wirklich richtig lustige und spannende Sachen dabei. Ihr findet Produktreviews, zum Beispiel auch zu Skolja. Ihr findet zur Dart-Bundesliga große Berichte, zu den German Masters große Berichte. Natürlich auch wie immer viele Tipps und Tricks und Mindset-Geschichten, dass ihr selber euer Spiel verbessern könnt. Also ja, schaut gerne mal rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele dieses Projekt unterstützen und mir dann noch Feedback geben. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Lass uns mal auf die Turnierserie, die du gerade angesprochen hast, eingehen, weil die habe ich hier noch nie thematisiert, und zwar die NDL, diese Newcomer Start League. Habe auch selber damit noch nicht die riesen Berührungen gehabt. Ich war jetzt hier oben im Norden bei uns in Stralsund vor ein paar Wochen das erste Mal bei so einem Turnier mit dabei. Du warst da schon öfter, habe ich gesehen, bei Instagram. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was das ist für eine Turnierreihe und wie man sich das vorstellen kann.
Also quasi die Newcomer Darts League war so aufgebaut. Ich weiß inzwischen nicht, ob es da Änderungen gibt, weil ich habe diese Saison jetzt kein einziges Turnier von der Newcomer Darts League gespielt, weil ich generell ein bisschen so mal Pause gemacht habe vorher vom Dart. Aber die Newcomer Darts League ist quasi, es gibt quasi Cups. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß. Man muss quasi Punkte sammeln für eine Endrangliste und dann irgendwann gibt es eine Endranglistenturnier. Also quasi mittlerweile ist die, glaube ich, sogar fast über ganz Deutschland verteilt. Ich war damals in Ulm auch auf Turnieren und so generell. Und du sammelst, also du kannst es quasi so vorstellen, ein Newcomer Darts League Wochenende sieht so aus, freitags war quasi immer Mystery Doppel, du bist da hingegangen, wurdest mit irgendeiner wildfremden Person gelost und hast dann mit der Doppel gespielt. Das fand ich zum Beispiel ganz cool, weil das war mal was anderes, so generell Doppel und so mit irgendwelchen anderen Leuten kommt man ja eigentlich selten in Berührung, sag ich mal, mit denen du dann zusammenspielst. Ja, Samstag und Sonntag waren dann meistens Einzelturniere. Ich glaube, früher, wo es noch nicht so krass viele Turniere gab, wurde pro Wochenende quasi ein Q-School-Ticket oder 500 € konntest du dir nehmen, ausgespielt. Und der Gewinner hat es dann halt bekommen. Und über diese Rangliste gab es dann nochmal Preisgeld. Also du musst dich quasi für die Mainstage, für die Endrangliste qualifizieren. Und da gab es dann halt noch mehr Preisgeld. Es war eigentlich immer ganz cool aufgebaut, weil es gab eine Hauptbühne und da wurde dann quasi ab Viertelfinale, glaube ich, oder Halbfinale alles dann immer gespielt. Und das Niveau war halt auch so, ich sag mal, da war alles dabei, so von 35 bis teilweise 80 drüber war da vom Niveau her alles dabei. Danach wurde ja dann eingeführt, oder ich weiß jetzt auch nicht, ob es am Anfang schon so war, wer Q-School und so gespielt hat, darf da nicht mehr mitspielen, etc. Das dann relativ fair ist, weil es hieß ja Newcomer Darts League quasi. Der Jannis Barkhausen hat es auch öfters gewonnen, ist ja bestimmt vielleicht auch dir ein Begriff oder anderen im Dart. Der hat ein paar Turniere gewonnen und hat auch echt brutal gespielt. Und da war ja auch bei der Super League letztes Jahr dabei, bei der Hülo Super League. Und ja, an sich aber echt ein ganz cooles Format gewesen. Ja, die hatten jetzt, glaube ich, aber dieses Jahr auch die Preise nochmal erhöht gegenüber vorher. Aber an sich, wie gesagt, von der Turnierserie war es echt cool aufgebaut.
Auch echt groß geworden, muss man sagen. Ich habe gerade hier
Ja.
nochmal die Website parallel offen.
Ja.
Da könnt ihr auf jeden Fall alle mal vorbeischauen, wenn ihr so Turniere sucht, weil die sind nicht immer bei 2K zum Beispiel direkt gelistet, sondern meistens erst gegen Ende. Also müsste man eher über die Website von der NDL dann gehen. Aber da findet ihr echt in vielen Bereichen jetzt mittlerweile was. Und ich hatte neulich mit Leuten gesprochen auf einem anderen Turnier, die bei diesem NDL-Abschlussturnier dabei waren, die quasi über die Rangliste dieses Endturnier geschafft haben. Und die meinten, das war echt brutales Niveau. Also da waren wohl irgendwie auch die ersten 20 in der Average-Tabelle alle über 70 im Turnierschnitt.
Ja, das Niveau
Also
ist
da
wirklich
sind.
auch brutal stark geworden in den letzten Jahren, also von Jahr zu Jahr stärker geworden. Aber man muss auch generell sagen, es spielen auch viel mehr Leute durch den Boom, so die letzten Jahre Dart. Also viel mehr Leute spielen auch Dart und gerade auch die ganzen jungen Leute. Wenn ich überlege, ich habe in der Sommerliga vor 2 Wochen gegen einen 13-Jährigen gespielt, der hat im First Nine 113,3 gespielt. Also es war wirklich brutal.
Ja, die kommen jetzt links und rechts überall aus dem Boden. Und das
Ja.
merke ich auch immer bei den Turnieren. Wenn ich selber dann so eine, ja, keine Ahnung, in einem Spiel eine 65 spiele, dann bin ich eigentlich so zufrieden momentan. Dann läuft es eigentlich gut. Und wenn du dann mit einer 65 teilweise gegen irgendwelche 11- oder 12-Jährigen keine Chance hast, weil du da die
Absolut.
ganze Zeit
Also,
nur Shortlegs kriegst.
ich muss auch sagen, ich habe gegen ihn, glaube ich, mein erstes Spiel auch so an die 70, 6, 67 oder sowas gespielt. Stehst mit deinen 2,3 Meter da und er ist 1,30 Meter und nimmt dich auseinander. Hat Luke-Littler-Pfeile und noch die gleiche Wurftechnik und spielt 86 oder so. Also, ist schon deprimierend, gebe ich schon ehrlich zu.
Ja, da kommt ordentlich was nach, obwohl bei vielen von den Jüngeren auch aus meiner Sicht die Frage sein wird, ob dieses Niveau quasi immer weitergeht oder ob es eher rückläufig sein wird bei vielen ab einem gewissen Punkt. Weil dazu kommen natürlich einerseits Wachstumsthematiken und dann kommt aber auch viele Thema Mindset erst im späteren Alter so richtig zum Tragen, wo dann auch diese Leichtigkeit an Bord vielleicht ein Stück weit verloren geht. Und da wird es dann spannend, wie viele dieses Spiel, sage ich mal, aus ihrer Jugendzeit oder fast noch Kindheit dann transportieren können, auch ins Erwachsenenalter, ne?
Ja, absolut. Ich sage mal, es ist ja auch nochmal was anderes. So jetzt, die Sommer League war ja auch just for fun. Wenn du dann nochmal, sage ich mal, auf richtigen Turnieren spielst gegen andere, wie nervös bist du? Ich sag mal, ich habe auch Freunde, die spielen super Dart zu Hause und wenn du die irgendwo mit hinnimmst, die kriegen dann das große Zittern und dann spielen die unter 30 so manche. Das ist dann halt auch schwierig dann. Ich sag mal, andere können mit dem Druck besser umgehen als manchen andere, aber wie du sagst, ich habe das damals krass gemerkt, zum Beispiel bei den Gute Darts Open, wo ich dann auf der Bühne auch gespielt habe. Das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Next-Level-Druck, als wie wenn du jetzt hier auf dem Turnier spielst, so vor Zuschauern. Wir haben damals auch Vorspiele im Fußball mit der Jugend vor Eintracht gehabt. Da haben wir auch vor 50.000 gespielt. Ich fand das lange nicht so schlimm wie da in der Halle vor 10.000, weil alles der Scheinwerfer auf dich gerichtet sind. Die ganze Halle guckt auf dich. Das ist halt nochmal was ganz anderes so.
Lass uns mal in dieses Erlebnis generell nochmal reingehen. Ist ja super spannend. Ich hatte nämlich nur gesehen, dass du auf deinem Instagram-Kanal auch viele Fotos hattest mit den Top-Stars der PDC und wollte schon fragen, wie es dazu kam, aber haben wir jetzt schon die Antwort bekommen. Nimm uns mal in den Tag mit drin. Du hast gesagt, das ist für dich auch ein Riesenerlebnis gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie lief das so ab? Vielleicht, dass wir mal so den Tag immer so leicht durchgehen können.
Ja, also ich kann dir erstmal eine lustige Anekdote an dem Tag erzählen, was super peinlich erstmal war. Aber ich bin am Vortag halt bei uns im Verein ein bisschen Practice gegangen, ein bisschen trainieren und so noch. Und komischerweise, die PDC-Ockies sind immer einen Ticken höher als hier bei uns so in der Region. Dann habe ich noch am Vortag zu einem Freund von mir gesagt, ich muss morgen gucken, ich werde safe über dieses Ockie stolpern, weil ich nicht dran denke, dass das höher ist, komischerweise, als bei uns. Und dann sind wir zur Halle quasi gefahren. Also ich wurde ja quasi von FFH komplett gesponsert, habe dann halt Trikot von FFH bekommen und alles. War dann quasi auch als Erster in der Halle da. Da war noch kein Spieler und so da. Dann musste ich quasi Interviews für FFH geben, habe das Trikot bekommen und bin dann quasi in den Spielerbereich reingegangen. Und als Erstes kam dann Phil Taylor. Der war super nett, hat mich auf Englisch dann begrüßt. Ich muss sagen, jeder, der mich kennt, der weiß, ich verstehe alles auf Englisch. Aber ich hasse es, Englisch zu sprechen. Also wirklich in der Sinne, my English is very well, but I find the Wörter nicht so schnell. Habe dann wirklich auch alles probiert, mich zu verständigen und habe das auch so gesagt, kein Problem. Phil Taylor kam rein, dann hat er die ersten Practice Darts geworfen. Ich war wirklich schockiert. Er hat 60, 45 und glaube ich 6, 25 oder 26 geworfen dann am Ende. Und dann hat er gemeint, ah, that's not good, I must drink something. Ist im Kühlschrank, hat sich erstmal zwei Bier geholt. Und dann wirklich 140, 100. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt auch die Lösung, weil ich trinke tatsächlich nie irgendwie so groß Alkohol bei Spielen oder generell. Ja, ich war auch tatsächlich an dem Tag fasziniert, wie viel doch tatsächlich hinter der Bühne getrunken wird, was ja inzwischen auch bei Liga und so verboten ist bei uns. Aber darauf zurückzukommen, alle super nett, also auch Joe Cullen, Michael Smith, Fallon Sherrock, super nette Leute. Ja, und dann ging es los. Dann war quasi am Anfang diese offizielle.
Lass uns mal kurz nochmal, bevor wir auf die Bühne gehen, weil das ein spannendes Thema ist mit dem Alkohol, finde ich. Wird ja immer so ein bisschen totgeschwiegen von allen Seiten. Ihr hört ja aber bei uns im Sport irgendwie mit dazu, weil jeder kennt irgendwie jemanden, der alle möglichen Turniere gewinnt und immer halb dicht ist, wenn er fertig ist mit
Ja.
dem Turnier. Ich zum Beispiel trinke auch gar nicht auf Turnieren. Ich bin immer nur mit Stillwasser unterwegs, weil ich so die für mich bringt es auch immer noch mehr heraus, wenn ich jetzt irgendwie anfange, da mir ein Bier zu holen oder so. Deshalb erzähl mal von hinter der Bühne. Also musst du jetzt keinen Namen nennen, aber du hast gesagt, man sieht schon ordentliche Mengen. Was kann man sich vorstellen? Also wird da nur Bier getrunken oder schrauben die sich da auch die Kurzen rein oder wie lief das ab?
Also ich wusste das tatsächlich auch gar nicht, aber die haben vorher quasi wie eine Bestellung da aufgegeben und der ganze Kühlschrank hat quasi nur denen gehört zusammen. Da war dann Wein drin, Bier, klar Cola, Fanta, Wasser auch, aber so größtenteils wirklich Bier. Wein wurde sehr viel getrunken hinter der Bühne und ja, man muss schon sagen, für die Anzahl an Leuten, die da waren, ich habe ja zum Beispiel gar nichts getrunken. Der Kühlschrank war schon fast komplett voll und ja, der war am Ende ziemlich leer. Jackie ging gut weg dort. Also wirklich, also wenn ich persönlich, wie mancher so viel da getrunken hätte an dem Abend, ich glaube, ich wäre die Bühne nicht mehr hochgekommen. Aber wie gesagt, ich bin da auch kein gutes Beispiel, weil ich bin da ähnlich wie du. Ich trinke mein Wasser oder auch Cola oder Fanta, aber mit Trinken bin ich da eher raus. Also was ist eher? Ich trinke eigentlich nie irgendwas. An Wettkämpfen oder so. Und wie du sagst, mich würde es auch eher mehr rausbringen, als was das bringt. Und genau deswegen, ja, war ich auch an dem Tag echt fasziniert. Also, aber gut, danach wurde mir auch gesagt, also ich bin mit vielen Spielern befreundet, sage ich mal, die PDC spielen. Und die haben mir dann auch gesagt, das sind ja noch eher die harmloseren Spieler. Es gibt da verschiedene Spieler, die müssen eine Jackie-Flasche quasi trinken, um auf die Bühne zu gehen. Da war ich dann, dachte ich auch schon, boah, wenn ich das mache, da wäre ich im Krankenhaus danach.
Ja, gut, die stehen natürlich dann im Training, wenn die jetzt seit 30 Jahren ihre Karriere machen.
Ja.
Ob der dann so der perfekte Weg ist, ist die andere Frage, aber der Erfolg gibt ihnen natürlich in dem Augenblick sportlich erstmal recht. Aber Ja, ist schon spannend, weil es gibt ja mittlerweile auch viele Spieler, auch im Profibereich, die auch selber ja nicht trinken. Also, dass das auch möglich ist, sozusagen, haben auch schon viele gezeigt. Aber ich würde schon auch, also von dem, was ich so bisher gehört habe, auch von vielen Leuten im Backstage und die da Leute getroffen haben und da wieder und so, würde ich persönlich auch so sagen, 2/3 der Spieler auf der Tour sind eher mit Alkohol unterwegs als ohne, wenn sie spielen.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Also siehst du ja auch teilweise an den Backen oder so, auch in den Augen, finde ich. Und ich finde, man hat es auch krass auf der Bühne tatsächlich so und im Backstage auch gerochen. Aber das kriegt man ja so im Fernsehen und generell nicht so mit. Aber ja, wie gesagt, also für mich war das so mein erster Eindruck, auch so generell mal mit PDC Stars live so generell nah dabei zu sein. Deswegen war ich auch ehrlich gesagt, ein bisschen schockiert über diese Mengen, die da ausgeschüttet worden sind. Also, ich habe schon gedacht, dass sie trinken und habe auch darüber nachgedacht. Ja, gut, wenn du die siehst, die trinken schon, aber dass es dann so in den Mengen war, hätte ich dann tatsächlich auch nicht gedacht.
Ja, es wäre vor allem mal super interessant, meinen quasi Turnier zu sehen, wo alle auf 0,0 Promille getestet werden. Also einfach, mich würde mal wirklich interessieren, wie doll der Unterschied bei vielen Spielern dann ist. Und ob die selber auch vielleicht sozusagen überschätzen, wie viel der Alkohol ausmacht. Also, weil wenn du natürlich 10 Jahre lang immer quasi auf der Bühne Pegel hast, dann denkst du ja auch irgendwann, du kannst ohne nicht spielen. Das ist ja auch eine Kopfsache dann wieder. Aber es ist echt ein spannendes Thema, weil auch diese Thematik des Dopings, finde ich, ist ja da auch spannend. Also da wird ja nicht drüber gesprochen, ob das Doping ist. Bei anderen Themen, zum Beispiel Beta-Blocker, weiß ich, ist ja auch so ein Ding bei Datern teilweise, um den Ruhepuls quasi, ja, um niedriger zu halten, sozusagen den Puls, um nicht in Drucksituationen so schnell hochzufahren und so. Das ist ja zum Beispiel verboten, auch offiziell in vielen Bereichen. Deshalb sehr spannendes Thema eigentlich, was mich auch wirklich einfach mal interessieren würde, wenn so jemand, der Profi ist und quasi 20 Jahre lang immer mit einem ordentlichen Pegel spielt, wie der abschneiden würde ohne. Kann man ja nicht einschätzen, finde ich, von außen, ne?
Ja, brutal. Also ich glaube auch, viele würden auch krass an Niveau verlieren, wenn sie diesen Alkohol nicht mehr intus haben. Also das denke ich zwar auch bei uns so in generell in diesem Amateurbereich, aber auch im Profibereich, glaube ich, würden viele aus der Liste rausfallen, wenn man es zu 100% verbieten würde.
Aber ich würde so ja sagen, aus meiner Perspektive zeigt das nur umso mehr, wie krass der Sport vom Mindset abhängig ist. Weil im Endeffekt ist es ja so, die Hand-Auge-Koordination, die wird ja durch Alkohol eher schlechter. Also die rein motorische Fähigkeit müsste im nüchternen Zustand deutlich besser sein. Das heißt, der Alkohol hilft den Leuten ja vor allem dabei, in diesen Tunnel zu kommen, nicht mehr über links und rechts nachzudenken, sondern einfach zu spielen. Und das ist ja aus meiner Sicht was, was du sehr viel auch trainieren kannst durch das richtige Mindset, durch eben psychologische Hilfe und so weiter. Also ich würde sagen, das zeigt nicht sozusagen, dass man Doping braucht, sondern eher, dass die Entwicklung im Mindset der allerwichtigste Faktor ist, wie wir vorhin schon hatten, ne?
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also wie gesagt, viele, gerade in dem Bereich, die so angehende Profis sind, ich sehe es ja auch immer auf Instagram, die Werbung machen, haben viele Mental-Coaches. Und ich glaube, das ist auch echt, wie gesagt, wichtig in der heutigen Zeit. Und wie du sagst mit dem Alkohol, ich glaube, viele brauchen das einfach, Alkohol gibt denen ein bisschen Beruhigung, so, also in diesen Tunnel, wie du sagst, zu kommen. Und da geht es dann auch gar nicht um diese Hand-Augen-Koordination, sondern um dieses nicht mehr so zittrig zu sein, so dieses, ja, wie eine Sucht, dass es quasi besser spielst, quasi ruhig zu bleiben. Meines Erachtens ist es auch total falsch, aber ja, viele brauchen es halt.
Ja, naja, klar, es ist vor allem auch irgendwann eine Gewohnheitssache. Und da muss ja auch jeder, die sind ja alle erwachsen, da muss ja jeder selber entscheiden, wie der Weg für ihn richtig ist. Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Schön, dass wir das auch mal hier mit drin hatten. Das hatten wir auch bisher noch gar nicht im Podcast, obwohl das so ein Ding ist, worüber ich selber bei Turnieren auch immer mal wieder nachdenke, wie das sozusagen
Ja, wie du gesagt
aufgestellt
hast,
ist.
es gibt ja immer diese Turniere, wenn du siehst, der Turniersieger oder generell immer die Leute, die kaum noch laufen können am Ende, aber einen riesen Dart spielen. Das ist dann auch immer eine Frage, wie machen die das dann bloß? Aber ja, hast du an jedem Turnier mit dabei fast. Selbst bei den offiziellen, hier auch bei den Hessischen Dartverband Turnieren hast du auch die Leute teilweise, die können im Finale kaum noch stehen und spielen im 80er Average. Oh, das ist schon krass.
Definitiv, ja. Ist auch, würde ich sagen, der einzige Sport im Profibereich oder auch im gehobenen Amateurbereich, wo insgesamt mehr Bier verkauft wird als Wasser bei den
Ja, das
Veranstaltungen.
glaube ich auch.
Dann lass uns mal weitergehen in den Tag. Ja, du warst quasi im Backstage, hast da deine Erfahrungen gemacht und wie ging es dann weiter?
Genau, quasi war dann der Einlauf auf die Bühne. Dann sind wir alle hoch. Natürlich kam es, wie es kommen müsste, was ich vorhin sagen wollte, was super peinlich war. Ich habe jedem die Hand gegeben, gib Fallon Sherrock die Hand. Erstmal schön gestolpert übers Oki, aber konnte mich halten, bin nicht hingefallen. Aber da hatte ich auch ein Thema, was ich dann im Interview danach gleich ansprechen konnte. Aber genau, alles in allem, wie gesagt, meine Pulsuhr hat mir die ganze Zeit angezeigt, bleiben Sie ruhig, weil es war schon nochmal was anderes so in der Halle und es war furchtbar heiß. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, so auch wenn die Scheinwerfer da drauf sind und so generell. Klar, da war es jetzt noch nicht so heiß draußen, aber in dieser Halle, auch auf der Bühne, ja, man kommt kaum aus dem Schwitzen da noch raus. Also ich habe mein T-Shirt, konnte ich danach ausringen, glaube ich, draußen. Aber wie gesagt, nach der Vorstellung sind dann alle runter. Ich war quasi in Gruppe B mit Michael Smith, der zu dem Zeitpunkt quasi Weltranglisten-Erster und Weltmeister war. Und Joe Cullen, der ja auch noch ganz gut drauf war. Und in Gruppe A war Wayne Mardell, Phil Taylor und Fallon Sherrock. Genau, und ja, dann haben die Spiele angefangen. Ich hatte mein erstes Spiel gegen Joe Cullen. Das Lustige war, wir haben dann Practice Darts 9 Stück geworfen, wo ich mich im Nachhinein immer noch ein bisschen ärgere. Mit meiner zweiten Aufnahme habe ich dann 180 geworfen. Das hat dann quasi Joe Cullen gesehen. Also beim Einspiel habe ich wirklich 100, 180 und 85 geworfen. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt denkt er bestimmt, ich könnte den irgendwie schlagen. Ich hatte ja wirklich keine Ambition, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ihn zu schlagen. Da hätte schon viel zusammenkommen müssen, weil er auch noch ganz gut drauf war. Dann spielt er im ersten Leck ein 12er. Dann habe ich schon gedacht, oh, das kann ja was werden. Spiel ist in 2 Minuten fertig. Es war ja Best of Five, also 3 Lecks, das geht ja schnell. Der dann auch grandios gespielt. Im zweiten Leck stand ich dann auf 70 Rest. Dann hat er mit dem dritten gecheckt. Da habe ich dann kurz meine Hoffnung gesehen. Da war ich auch im Finish. Und vorher hatte ich 170 Rest, durfte werfen. Habe dann nur 100 geworfen. Aber ja, dann im dritten hat er dann, glaube ich, auch nochmal einen 15er gespielt. Das ist dann halt auch unglaublich schwer, wenn man dann überlegt, wenn man das für neutrale Zuschauer sagt, ein 15 Darter sind quasi 100er Average. Das ist schon grandios gut. Ja,
Ja, und
und
für die Jungs ist ja auch dieses Exhibition-Spielen,
ohne
was wohl
Druck
bei
nochmal,
denen
ja.
wirklich Ruhepuls da ist, auch auf der Bühne.
Ja, das hast du auch gemerkt. Was nur krass war, war dann im zweiten Spiel Michael Smiths Giorgio Armani Parfüm. Das hat wirklich die ganze Bühne eingenebelt, von vorne bis hinten. Aber ja, Michael Smith war auch nicht viel schlechter. Aber alles in allem, ich war auch ganz zufrieden. Ich habe gegen Cullen, klar, auch wenn ich keinen auf Doppel hatte, hatte ich, glaube ich, knapp an die 70 im Average und gegen Smith 65, was für erstes Mal in meinem Leben Bühne voll okay war. Und da, auch wenn man keinen auf Doppel hatte, klar, kann man dann sagen, da kann man mehr rausholen. Aber es ist dann auch nochmal was anderes, auf der Bühne zu spielen, vor knapp 10.000 Zuschauern. Und ja, das, aber es war auf jeden Fall ein richtig geiler Tag. So, ich hatte Familie, Freunde dabei und so, auch mit dem Einlauf. So, das war schon ein unvergessenes Erlebnis. So, war schon grandios. Hatte auch komplett Gänsehaut am ganzen Körper beim Einlaufen. Viele von meinem Verein haben mich unterstützt, haben Public Viewing gemacht, im Verein bei uns selber. Und ja, war schon ganz cool, auf jeden Fall.
Ja, sehr geile Erfahrungen. Würden viele bestimmt gerne tauschen wollen und das auch mal mitnehmen. Wie war denn das von der Hitze, weil du das angesprochen hast? Das ist ja sowas, was man oft hört. Eine Frage ich auch immer wieder Spieler, die schon mal ein Bühnenspiel gemacht haben. Weil ich selber habe jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir in dem Raum, wo ich gerade aufnehme, hängt auch mein Board. Und hier wird es echt Sonnenseite quasi vom Fenster her. Also hier wird es schnell warm. Und wenn ich jetzt hier stehe und wir haben jetzt im Sommer 35 Grad, ist es schon so, dass ich meistens oberkörperfrei spiele, weil mir das einfach auf den Sack geht, wenn ich so schwitze. Und auch bei Vereinen und so, wenn ich irgendwo jetzt auf Turnieren bin, habe ich oft das Problem, dass nach 2, 3 Lecks, wenn man jetzt in einem wirklich wichtigen Spiel ist, die Hände so anfangen von der Luftfeuchtigkeit so zu kleben, dass mein Fein nicht mehr richtig loskriegt, wenn es so warm ist. Und auf der Bühne soll es ja noch viel schlimmer sein. Erzähl mal, wie kann man sich das vorstellen, so von der Hitze?
Also ich kann da erstmal Empfehlungen aussprechen, kurze illegale Schleimwerbung. Alle zu Teutoniahausen kommen, wir haben Klimaanlage im Verein. Und da ist sehr angenehm, wenn du da spielst, auch im Sommer. nee, aber Spaß beiseite. Ja, also ich bin auch ein Mensch, ich schwitze sehr viel und sehr schnell, auch gerade wenn es so heiß wird. Also um da nochmal drauf zurückzukommen, als kleinen Tipp, was man machen kann, was ich in letzter Zeit jetzt gemacht habe, ich habe mir oft so Babypulver für die Hände gekauft und habe meine Hände damit eingerieben. Dadurch schwitzt man nicht mehr so krass an den Händen und dann kannst du den Pfeil relativ gut halten. Ich hatte zum Beispiel, also quasi letzten Sommer, vorletzten Sommer, auch enorm Probleme so mit dem Wurf, wie du sagst. Der Pfeil klebt dann an der Hand, wenn du so ein bisschen angeschwitzt bist, dann kannst du ja auch nicht mehr so sauber werfen. Und das mit dem Babypuder hatte ich mal bei dem Robert Marjanovic gehört und habe ich dann ausprobiert und das hat tatsächlich auch ganz gut geholfen. Gut, man kann es auch konventionell machen. Du kannst auch ein Handtuch mitnehmen, hängst dir um oder schlägst dahinter, wie im Florian Hempel zum Beispiel, und trockne die Hände ab. Aber trotzdem klebt es ja, sag ich mal.
Wie machst du das mit dem Babypuder? Also, das ist so ein ganz normales Zeug, was du überall kriegst bei DM oder
Genau,
so?
das kannst du bei DM kaufen. Ich glaube, bei Aldi oder generell bei Rewe kriegst du das überall. Machst dir quasi vorher ein bisschen Babypuder an den Händen, reibst das ein. Was viele auch, was schon gehört haben, dieses quasi, was Profiturner auch machen, dieses Magnesia oder wie das heißt, ich weiß nicht ganz genau, dieses weiße Zeug kannst du ja auch auf die Hände reiben.
Genau, das habe ich zum Beispiel jetzt vor kurzem probiert, so ein Flüssigmagnesium. Das war mir aber zu doll. Also, das ist
Ja, ich
ja
wollte gerade sagen, mir hat das auch gar nicht zugesagt, weil das war mir auch wieder zu viel. Was man auch machen kann, was mir manchmal geholfen hat, einfach wie Kreide, die du an die Tafel machst, einfach deine Dartpfeile damit anmalen, so ein bisschen, dass da Kreide dran ist. Das geht auch. Das ist nicht zu stark, aber du darfst nicht zu viel anmalen, weil dann hast du auch wieder gar keinen Grip. Das ist dann auch schlecht. Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, was für Pfeile du spielst, sage ich mal, ob du jetzt mit mehr Grip oder weniger spielst. Viele zum Beispiel empfehlen dir, wenn du hart schwitzt, sollst du ja sehr viel Grip nehmen. Und wurde mir immer im Dartladen hier empfohlen. Und ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, also mir gefällt das gar nicht, wenn ich schwitze und habe noch Grip, habe ich ja viel mehr Halt, weißt du, dann geht der Pfeil gar nicht mehr von der Hand ab. Deswegen habe ich immer so einen mittleren Grip. Kommt ja auch immer auf den Dartpfeil drauf an, was du spielst, aber tatsächlich mit diesem Babypuder kam ich jetzt ganz gut klar in letzter Zeit, als ich das benutzt habe.
Und das nimmst du dann jedes Mal vorm Spiel direkt oder nur einmal am Anfang des Turniers oder wie
Es
machst du
kommt immer darauf an, ich mache das abhängig, wie krass die Hände schwitzen. Wie zum Beispiel bei uns, wir haben Klimaanlage, da benutze ich es jetzt gar nicht, da ist es ganz angenehm. Bei anderen, ja, manchmal einmal, manchmal zweimal vor dem Spiel machst du auf die Hände, verreibst ein bisschen, das hält ja dann auch ein bisschen. Und wenn du merkst, es geht gar nicht mehr, machst du halt wieder ein bisschen drauf, verreibst es an der Hose oder beziehungsweise an den Händen, dann geht das schon, genau.
Das ist super, das werde ich auf jeden Fall auch selber mal ausprobieren. Ich bin da nämlich tatsächlich gerade so ein bisschen auf der Suche, weil so an sich, wenn ich jetzt vorm Spiel Hände waschen gehe und die kurz an der Luft trocknen lasse, dann reicht mir das ja wieder für 10 Minuten.
Ja,
Aber wenn
kann
dann
man
so ein
auch schon
Spiel
machen.
mal über 5 bis, sag ich mal, 10 Lecks geht und sich zieht, dann habe ich halt im Spiel Probleme, ne? Und da wäre das
Ja.
vielleicht eine coole Lösung. Also werde ich auf jeden Fall
Ja.
mal testen.
Was es auch noch gibt in vielen Dartshops, das gibt es seit letztem Jahr, ist quasi wie so ein Beutel. Das ist auch so ein bisschen Kreide, da drückt man dann drauf, da kommt so ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, was genau da drin ist. Das gibt es in vielen Dartshops mittlerweile. Das ist auch ganz angenehm. Das benutzen mittlerweile auch relativ viele, habe ich gesehen. Aber ich nehme an, da ist auch so Magnesia, wie so sowas drin. Aber was genau drin ist, kann ich nicht sagen. Das sind so Beutelchen, wo man so draufdrückt und dann so ein bisschen wie so eine Staubwolke rausgibst, wo du die Hände einreibst. Das kam letztes Jahr, glaube ich, jetzt raus.
Ja, habe ich auch schon mal gesehen, stimmt. Naja, gibt es auf jeden Fall verschiedenste Sachen. Auf jeden Fall ein Thema, was scheinbar viele bewegt, die da Probleme mit haben. Und nochmal zu deiner Bühne zurück, zu deiner Erfahrung da. Wie war das? Du hast jetzt gesagt, 10.000 Leute. Wie war das auf der Bühne so also von der Wahrnehmung des Publikums? Wie viel hast du da so mitbekommen? Wie kann man sich vorstellen, wenn man jetzt aufs Board guckt sozusagen und wirft, wie viel ist sozusagen Raum, Akustik und so was an einen herankommt?
Also ich muss sagen, gerade so beim Walk-on habe ich das enorm krass wahrgenommen, aber gut, da läufst du auch ein, siehst die Leute dann so auf der Bühne. Für mich war das ja dann auch Neuland, hast du so alles so relativ wahrgenommen, sage ich mal. Aber so, wo ich mich dann aufs Spiel fokussiert habe, ich muss sagen, ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ, habe ich dann gedacht, naja, gut, ich kann auch mal, wenn es gut läuft, mal so 15 bis 18 oder mal spielen oder keine Ahnung, kann auch mal ein gutes Leck spielen, habe ich gedacht. Und vielleicht, wenn alles zusammenkommt, kann man auch mal ein Leck holen. So, das war ja mein großes Ziel an dem Tag. Und ja, so ich muss sagen, als ich gespielt habe, habe ich es gar nicht so wahrgenommen. Das ist eine lustige Story, weil aus meinem Verein zwei Leute standen dahinter und der eine hat wirklich durchgehend nur gegrölt. Und das war irgendwie komischerweise der einzige, den ich die ganze Zeit da rausgehört habe. Aber dadurch, dass ich seine Stimme kannte so und vertraut war, hat es mich auch irgendwie gleichzeitig beruhigt so. Und ja, man nimmt es schon wahr, auch so, wo ich die erste 26 geworfen habe, ging erstmal so ein quasi als Hobby-Dartspieler ist ja 26 so das Alltägliche, sag ich mal. Dann hat jeder erstmal so oh gerufen, dann hast du ja auch gedacht, so oh, jeder Wurf wird jetzt kommentiert, das musst du ja auch mental dann erstmal so verarbeiten. Hast gedacht, wenn du jetzt 5 26er wirfst, aber auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, naja, gut, du kannst ja auch genauso gut nur 100 werfen, so und ja, da kamen auch die Triple nach und nach, also dann hat es auch ein bisschen, sag ich mal, mehr Ruhe gegeben, aber ich finde, man kann es tatsächlich dann doch ganz gut ausblenden. So auf der Bühne habe ich es gar nicht so krass wahrgenommen, aber es war auch so, man steht unter Adrenalin, das ist dann auch nochmal was anderes, so sage ich mal. Ich war dann auch ziemlich kaputt dann danach, weil wenn das Adrenalinspiegel dann quasi der Adrenalinspiegel wieder runterfährt, bist du ja dann auch automatisch erstmal müde. Und mental war der ganze Tag auch brutal anstrengend. Der ging auch relativ lang und wie gesagt, war ja auch alles Neuland mit Einlauf, mit dem, auch viele Eindrücke. Und ja, aber man schafft es tatsächlich ganz gut, auf der Bühne auszublenden. Also den Geräuschpegel hört man ja trotzdem klar, aber dadurch, dass ich auch in 1000 Stadien schon in Deutschland war, ist es ja auch immer brutal laut. Das stört mich jetzt tatsächlich gar nicht so.
Stadion ist ein gutes Stichwort nochmal. Wir sind von der Zeit schon fast am Ende. Aber ich würde ganz gerne, bevor ich dir die Abschlussfrage stelle, dir nochmal die Möglichkeit geben, auch von deinem Projekt ein bisschen zu erzählen, weil der ein oder andere vielleicht auch ja, da Interesse dran hat. Ihr macht ja auch, soweit ich gesehen habe, eigene Podcast-Sachen und Co. Also gib da gerne mal ein bisschen Input, was die Leute da so finden.
Genau, also wir haben quasi, also beziehungsweise die Analyse Arena, das ist ein Podcast, der hat jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie lange die jetzt schon machen, seit so Ende der Rückrunde haben die angefangen. Da bin ich jetzt mit eingestiegen. Also das ist ein Podcast über Eintracht, also quasi sonntags reden wir über Eintracht und mittwochs immer generell über Fußball. Und ja, da haben wir verschiedene Gäste auch teilweise. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen, der die Ultras von Eintracht Frankfurt mitgegründet haben, was ich eine sehr schöne Folge fand da am Sonntag. Den Ulf aus der Rhön, schöne Grüße an der Stelle nochmal. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich mache halt immer Einzelvideos, Statements, auch nach Spielen und ja, supporte halt Eintracht Frankfurt so gut es geht. Und genau, Analyse Arena ist halt so der Podcast, den wir momentan betreiben darüber. Wir waren jetzt auch in Paderborn auf dem Turnier am Wochenende gewesen. Genau, und das war aber halt mehr oder weniger so für einen guten Zweck, eine Charity-Veranstaltung. Da war ich im Team Mallorca. Fußballspielen reden wir besser nicht drüber, aber war auf jeden Fall ein sehr lustiges Wochenende. Ja, aber genau, das sind so die Projekte, die noch in Zukunft bleiben werden. Also, wie gesagt, Eintracht Frankfurt, die Kurzvideos, die Statements nach dem Spiel, emotional angefasst oder auch nicht, oder emotional abgefuckt, werden wir sehen. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, Analyse Arena und ja, das sind so unsere Projekte momentan. Ansonsten, wie gesagt, den Dart noch fleißig trainieren, um noch ein bisschen voranzukommen. Und ja.
Ich packe auf jeden Fall die Links unten rein in die Beschreibung und in die Shownotes. Da könnt ihr dann alles nochmal finden und da direkt reinschauen und auch bei Nico gerne mal ein Follow dalassen. Und auch bei Spotify und Co. beim Podcast gerne mal 5 Sterne. Das hilft immer, sowohl hier bei mir als auch bei allen anderen, die coole Sachen machen. Kostet euch nichts, aber hilft denjenigen, die da die Energie reinschieben. Nico, als letzte Frage habe ich heute mal was überlegt, wo ich selber drüber nachgedacht habe. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, ob du einmal einen neuen Darter spielst, einmal ein Spiel auf so einer Bühne, wie du schon mal hattest, gegen einen Profi, ihr winnt in 3 Legs, oder einmal auf 6 Legs irgendwo im Turnier mal 100 plus spielst, welche Variante würdest du nehmen?
Das ist eine schwierige Frage. Also, mein Bestes war mal, ich habe 6 Perfekte gespielt, aber da war der Druck dann irgendwie hoch. Ich glaube, ich würde tatsächlich gegen Profi 3 Legs Sieg nehmen. Das wäre für mich so das Bedeutendste, sage ich mal. Also, das würde ich nehmen, ja.
Das könnte man sich dann auf jeden Fall schön einrahmen und an eine Wand hängen, den
Ja,
Moment.
auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich wäre da auch dabei, weil, ja. Die Chance muss man erstmal bekommen und dann noch einen Profi schlagen. Das ist schon stark dann.
Ich muss sagen, bei mir wäre es tatsächlich der 9-Data aktuell. Weil bei mir waren die beste 5 perfekte bisher und einige 12-Data, aber ich warte noch auf den 11er
Ja,
momentan.
12. 12 war, glaube ich, auch mein bestes Leck, was ich bis jetzt hier gespielt habe.
Genau, und deshalb, also der Neuner ist für mich sowas, so, also neun Perfekte zu werfen, da musst du so ein geiles Feilgefühl haben, dass ich das irgendwie immer noch so als die absolute Meisterleistung ansehe. Und daher würde ich das nehmen.
Ja, glaube ich. Ja, aber alles drei geil auf jeden Fall, muss man ehrlich sagen.
Ja, man würde erstmal bei allem nicht Nein sagen, das auf jeden Fall.
Ja.
Alles klar, Nico. Dann danke ich dir an der Stelle für deine Zeit. War wieder eine sehr spannende und coole Folge, fand ich. Auch viele Aspekte, die wir so noch nie hatten. Und ja, sage an der Stelle schon mal an euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche und übergebe das Schlusswort damit an den Gast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, wir konnten vielleicht auch ein paar Tipps mal geben, generell für Start und ein paar spannende Einblicke. Und ja, wie du gesagt hast, auch gern die Folge bewerten, guckt auch gern mal vorbei. Und in dem Sinne, allzeit good darts und bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.